Ich lese den Bibeltext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
Moin zusammen, auch von meiner Seite. Sehr schön, euch zu sehen. Mein Name ist Joel. Wenn wir uns noch nicht gesehen haben, schön, dass du da bist. Ich bin hier Pastor in Ausbildung in dieser Kirche und freue mich sehr darüber, dass wir heute gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir diesen Gott feiern dürfen und dass wir etwas von diesem Gott entdecken dürfen und das auch in dieser Predigt. Und dazu würde ich gerne zu Beginn dieser Predigt nochmal mit uns beten. Ja, guter Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Text, den Paula uns gerade vorgelesen hat. Ich danke dir für diesen alten Text und für diese erste Kirche, von der wir, glaube ich, eine Menge lernen können, wenn wir uns die Frage stellen, hey, was heißt das eigentlich für uns heute, Kirche zu sein? Und wenn wir uns dieser Frage stellen, dann bete ich, dass wir das tun, auch indem wir etwas entdecken von dem, wie gut und wie schön du bist. Und dass wir das mitnehmen können für unseren Alltag, für die Fragen und die Zweifel vielleicht auch, mit denen wir gerade zu tun haben. Amen. Wer von euch hat schon einmal von der Doomsday Clock gehört? Auf Deutsch heißt das, glaube ich, irgendwie sowas wie Weltuntergangsuhr. Und das ist so, da sitzen in so einem Wissenschafts- und Sicherheitsrat so ein paar Leute zusammen und die bestimmen dann einmal im Jahr, glaube ich, anhand von der Uhrzeit, wie weit weg die Welt eigentlich von einer globalen Katastrophe ist. Und das war jetzt auch gerade wieder und dieser Rat, der hat entschieden, es ist 90 Sekunden vor 12. 90 Sekunden vor 12, es ist kurz vor 12. Und das drückt ja eine Stimmung aus. Das drückt eine gegenwärtige Stimmung aus, die vielleicht global gesehen, wo wir vielleicht sagen würden, ja, das macht vielleicht Sinn. Vielleicht ist kurz vor 12 auch eine Stimmung, die resoniert, wenn du in dein Leben, in deinen Alltag schaust, wo du denkst, ja, kurz vor 12 ist es auch hier. Und ich glaube, wo die allermeisten aber mit einsteigen würden, ist, wo es kurz vor 12 ist, für Kirche im 21. Jahrhundert. Also wenn jemand sich an einem Punkt kurz vor 12 befindet, dann ja wohl die Kirche heute im 21. Jahrhundert, oder? Kirche in der Krise. Da stimmen viele, viele Leute mit ein. Und auch viele Menschen und Cottbusser, Cottbusserinnen stimmen damit ein und haben einen schwierigen Zugang zu Fragen rund um das Thema Glaube, rund um das Thema Kirche. Und in diese Stimmung hinein wollen wir uns und müssen wir uns, glaube ich, auch fragen, was heißt es eigentlich und wie wollen wir in dieser Stimmung Kirche sein? Was ist unsere DNA? Aaron hat es gerade eingeleitet. Was ist unsere DNA? Was heißt es, Kirche zu sein? Besonders vielleicht auch da, wo die allermeisten und viele in unserem Umfeld nichts mit Kirche am Hut haben. Und wo vielleicht den meisten Leuten auch überhaupt nichts fehlen würde, wenn Kirche verschwindet. Was heißt es da, Kirche zu sein? Und wir haben heute gerade diesen alten Text gehört von Paula, diesen Text von dem Bericht von der ersten Kirche. Und diesen Bericht von und dieses Miteinander von dieser ersten Kirche, da wollen wir mal ein bisschen reingehen. Und da wollen wir mal ein bisschen entdecken und dran schauen, wie wir denn da hinkommen zu fragen, was heißt dieser Bericht dieser ersten Kirche über unser Miteinander, über unsere DNA hier bei mittendrin. Und das wollen wir machen, indem wir uns drei kurze Punkte angucken. Das erste ist die Sehnsucht nach einem Miteinander. Das zweite ist die Herausforderung in einem Miteinander. Und das dritte ist Miteinander bei mittendrin. Okay? Sehnsucht, Herausforderung, Miteinander bei mittendrin. Lasst uns mal versuchen, so diese Verse, die wir gerade und diesen Text, den wir gerade gehört haben, den uns so ein bisschen bildlich vorzustellen, ja? Wie mag das wohl ausgesehen haben? Also ich stelle mir das so ein bisschen so vor, so ein dunkler Februarabend und es regnet, ja? Und wir gehen an einem dunklen Februarabend durch diese regnerischen Straßen in dieser Stadt in Apostelgeschichte 2. Und wir nähern uns einem Haus und je näher wir diesem Haus kommen, desto mehr Geräusche nehmen wir wahr, die aus diesem Haus kommen. Bis wir schließlich vor diesem Haus stehen und durch das Fenster reingucken können. Und zu den Geräuschen in unseren Ohren gesellen sich Bilder aus diesem Haus. Bilder, die da in diesem Kerzenschein und in dem Kerzenflackern, die wir wahrnehmen. Da ist das Klirren der Gläser von dem gemeinsamen Essen und Trinken. Da ist der Klang ihrer Lieder und das muntere und fröhliche Gerede. Da sind geschlossene Augen und gefaltete Hände für Zeit im Gebet. Da sitzen Leute zusammen am Tisch. Diejenigen, die wenig haben, mit denjenigen zusammen, die verzichten und Besitz verteilen oder verkaufen, um zu teilen. Ein tiefes Miteinander, ein geteiltes Leben, ausgerichtet auf einen Schatz in ihrem Leben, einen Schatz, nämlich Gott selbst. Und wir stehen vor diesem Fenster, ziehen vielleicht so ein bisschen die Kapuze weiter über die Ohren und gehen weiter. Und in Erinnerung bleibt eine ganz normale Gemeinde. Eine ganz normale Gemeinde. Keine Ausnahme, keine Besonderheit, sondern die Norm. Klein, organisch, dynamisch und persönlich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch so diese Bilder vorstellt in eurem Kopf. Wenn ihr ein bisschen so seid wie ich, dann kommt da bei euch sofort auch etwas von einer Sehnsucht und von einem Wunsch hoch. Ein Wunsch, verbunden vielleicht auch ein bisschen, und da bin ich ehrlich, vielleicht auch ein bisschen Nostalgie. Aber durch diese Szene wird deswegen was ausgedrückt. Denn wenn wir uns in diesem Bild von Gemeinden nähern, dann egal wie viel wir mit Kirche zu tun haben, blicken wir, glaube ich, auf dieses Miteinander und denken, wow, wie schön wäre das. Wie schön wäre das, oder? Wie schön wäre das, Teil von so etwas zu sein? Denn wir haben als Menschen ein gottgegebenes Verlangen nach vertrauter Gemeinschaft, ein Verlangen nach einem Miteinander. Und wir wurden von Gott für Gemeinschaft und Verbindung geschaffen. Wir wollen dazugehören und wir wollen das Gefühl haben, zu Hause zu sein und angenommen zu werden. Das liegt in uns, das liegt so, so tief in uns. Oder um es mit dem Titel der Zeitschrift Psychologie heute zu sagen, wir haben alle eine Sehnsucht nach Verbundenheit. Wir haben alle eine Sehnsucht nach Verbundenheit. Und uns alle mit unseren Unterschieden, egal wie extrovertiert wir vielleicht sind, wie introvertiert wir vielleicht auch sind und wie viel wir sagen würden, was unsere Persönlichkeit ist, wie viel mit Kirche wir im Hut haben oder wie wenig, uns alle vereint, glaube ich, diese Sehnsucht nach Verbundenheit. Das echte Zusammensein und diese Gemeinschaft der ersten Christen, dieses Bild dieser ersten Kirche, das trifft uns, glaube ich, ganz, ganz stark genau in und mit dieser Sehnsucht. In dieser Sehnsucht nach einer Umgebung, die von Freude und Herzlichkeit geprägt war, Vers 46. Die geprägt war von einer Liebe und Hilfsbereitschaft füreinander, Vers 42. Die ihren Besitz miteinander geteilt haben und sogar Grundstücke verkauft haben, wenn jemand Mangel erlebt hat, Vers 45. Die zusammen am Glauben festgehalten haben, Vers 44. Die zusammen gebetet haben und Abendmahl gefeiert haben, Vers 42. Was für eine Kirche, was für ein Miteinander. Und die Frage ist jetzt, was machen wir mit dieser Sehnsucht in Bezug auf Kirche, auf Verbundenheit und auf Miteinander? Und das ist das Zweite, was wir uns anschauen wollen, die Herausforderung im Miteinander. Denn das Erste, was uns wahrscheinlich in den Kopf kommt, wenn wir uns diese Bilder und diese Gemeinde vorstellen, ist vielleicht, wenn du nicht viel mit Kirche am Hut hast, dann klingt es vielleicht maximal surreal. Vielleicht noch surreal in einem positiven Sinne, das, was sie da erlebt haben. Und wenn du mit Kirche vertraut bist, dann klingt es maximal zu schön, um wahr zu sein. Denn vielleicht wünschst du dir so etwas, aber wenn du ehrlich bist, dann kostet Kirche, dann kostet vielleicht auch mittendrin gerade einfach nur Kraft und Lebensenergie. Du wirst nicht gesehen und wahrgenommen, außer wenn vielleicht nochmal irgendwo Hilfe gebraucht wird. Vielleicht bist du enttäuscht, weil du seit Wochen diese Last mit dir herumträgst, aber es fragt einfach keiner nach. Vielleicht sind es die schiefen Blicke von einer Person, wo du weißt, die siehst du hier und das erträgst du nicht. Das bringt dich an deine Grenzen. Vielleicht ist es aber auch einfach ganz weniger dramatisch und es ist einfach kein Ort mehr, der irgendwie eine Anziehungskraft hat. Und so entfremdest du dich langsam und Stück für Stück. Leute, es kann auf einer persönlichen Ebene so, so viele persönliche Gründe dafür geben, warum auch Kirche aufhören kann, ein Zuhause sein, was unser Miteinander herausfordert. Ja. Und auf der anderen Seite wird es heute immer schwerer, generell überhaupt noch miteinander zu leben. Also wir haben vorhin einen Blick von unserer heutigen Perspektive auf die erste Kirche gewagt. Was, wenn wir den Spieß mal umdrehen und einen Blick von jemandem uns vorstellen, der heute in unserem Miteinander schaut? Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie würde das wohl aussehen, wenn jemand von da einen Blick in unsere Zeit wirft? Also was würde jemand sagen, der in eine Gegenwart kommt, in der nach Studien unter Jugendlichen der Wunsch nach einem guten Familienleben besteht, ja, aber Realität und Wunschleben und Wunschvorstellung so weit auseinandergehen? Was würde jemand sagen, der aus einer Zeit kommt, in der es normal und alltäglich ist, Zeit miteinander am Tisch so von Angesicht zu Angesicht zu verbringen, über eine Gegenwart, in der die Zeiten des Miteinander von Angesicht zu Angesicht seit Erfindung des iPhones oder des Smartphones um ein Drittel zurückgegangen sind? Was würde ein junger Erwachsener von damals sagen, dass sich junge Erwachsene heute seltener denn je berühren, aber dafür über 2600 Mal ihr Handy berühren am Tag? Was würden Erwachsene von damals über die Entwicklung am Arbeitsplatz heute sagen, wonach sich 80% der Erwachsenen heute das Gefühl einer Zugehörigkeit und einer Verbundenheit am Arbeitsplatz fehlt? Wäre diese Person, wenn sie diese Blicke zulässt und diese Blicke macht, wäre sie wirklich begeistert über Internet, über Flugzeuge, über gefüllte Supermärkte? Oder würde die Person in die Gegenwart schauen und ihm würde es auch auf eine Art und Weise kalt den Rücken runterlaufen? Wie kalt und wie voneinander entfremdet diese Gegenwart doch auch sein kann. Würde er gerne auf iPhone und Auto oder was auch immer verzichten, aber dafür viel mehr Miteinander, viel mehr Nähe erleben? Und natürlich ist das alles jetzt auch auf eine Art und Weise einseitig und überspitzt dargestellt, gar keine Frage. Und die Entwicklungen haben auch ganz viele positive Sachen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Diagnose bleibt. Und Sherry Turkle ist eine Professorin und Soziologin und eine der führenden Expertinnen, so wenn es um den Bereich von Digitalem und Digitalisierung mit den Auswirkungen auf uns heute geht. Und die hat ein deprimierendes Buch geschrieben, Das heißt alleine zusammen. Und Johannes Hartel als katholischer Theologe, der hat das zusammengefasst, ihre Analyse, mit folgendem Satz. Und den seht ihr auch in eurem Programmheft abgedruckt. Die soziale Kälte wächst und das spüren wir alle. Wir sind Bindungswesen, gestrandet in einer immer isolierteren Welt. Isoliert, gestrandet. Manche mehr, manche weniger, manche gewollt, manche ungewollt. Bei einer wachsenden Sehnsucht nach Miteinander und Verbundenheit. Und in Zeiten wachsender sozialer Kälte, genau da drin, wollen wir als mittendrin eine einladende Gemeinschaft sein, die geprägt ist durch Wärme und Nähe. Ein Ort, wofür wir dafür hinschauen wollen, dass eben, was eben diese erste Kirche war, nämlich ein Ort der Solidarität und ein Ort überdurchschnittlicher Wärme nach innen und nach außen. Und deswegen ist uns beim Mittendrin das Miteinander wichtig. Und vielleicht auch wichtiger und notwendiger denn je. Deswegen reden wir in unserer DNA-Reihe über ein Miteinander. Und deswegen sagen wir, dass wir eine Kirche sein wollen, in der es um ein Miteinander geht. Deswegen reden wir heute davon und man liest das auf unserer Homepage und wir sehnen uns danach, es mit Leben zu füllen, dass wir eine echte Gemeinschaft erleben wollen, in der jeder willkommen ist. Und lass uns deswegen als dritten Punkt fragen, wie kann ein Miteinander beim Mittendrin aussehen? Wie kann das aussehen, auch indem wir von diesem Blick auf diese erste Kirche lernen wollen und können? Und lasst uns zum Schluss dieses Miteinander bei mittendrin im Kern als eine einladende Gemeinschaft mal auf zwei Ebenen festhalten. Und das eine ist Miteinander bei mittendrin, das verbindet Menschen untereinander. Und das Miteinander bei mittendrin, das verbindet Menschen mit Gott. Denn Miteinander generell und auch bei mittendrin ist ja in den seltensten Fällen etwas, das einfach so zufällig passiert und das sich halt so einfach ergibt. Ja? Sondern das war für die erste Kirche schon, war das ein Punkt, der ihnen wichtig war und wo sie bereit waren, daran zu arbeiten. Und aus diesem Wunsch heraus, als Kirche Menschen zu sehen und untereinander in Verbindung zu bringen, sind auch hier bei mittendrin in den letzten Jahren verschiedenste Formate entstanden, die genau diesen Schwerpunkt und die genau diesen Wunsch ausdrücken. Wir haben vor 2 Wochen oder so unseren Brunch gehabt, gemeinsam um einen Tisch, so richtig von Angesicht zu Angesicht. Wir haben jetzt hier miteinander gegessen, so richtig von Angesicht zu Angesicht. Menschen verbinden. Wir haben ein Sommerfest einmal im Jahr, miteinander sein, miteinander feiern, Zeit genießen. Menschen verbinden. Wir haben einen Gebetspunkt, feste Punkte in der Woche, wo wir als Kirche miteinander beten. Praktische Hilfe bei Umzügen, wenn jemand krank ist oder ein Kind neu geboren wurde. Menschen untereinander verbinden, miteinander sein. Und so, so vieles mehr. Gemeinschaft durch Teilhabe, miteinander sein, füreinander da sein, nah sein, Verbundenheit, miteinander teilen und Anteil aneinander nehmen. Mittendrin miteinander. Und eine Schwierigkeit ist da natürlich jetzt, dass wir alle unterschiedliche Erwartungen auch eben an ein Miteinander haben. Klar. Und deswegen ist meine Frage an dich, die Form und die Art und Weise des Miteinander, nach der du dich sehnst vielleicht und die du dir wünschst, hier auch bei mittendrin, wie kannst du helfen, das zu formen? Also nicht so sehr dieser Anspruch, wo ist ein Miteinander, in das ich mich einfach so fallen lassen kann, sondern wenn es dir wichtig ist, wo kannst du einen Beitrag leisten zu formen? Denn ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, den wir in diesem Blick zurück auf diese erste Kirche lernen und sehen können, ist, Miteinander wird zuerst und vor allem aufgebaut und nicht gefunden. Ein Miteinander wird aufgebaut und nicht gefunden. Es geht nicht ohne meinen Beitrag. Ein Miteinander braucht meinen Beitrag. Und natürlich ist das anzunehmen keine Kleinigkeit, sondern ich glaube, dass das sehr, sehr, ein sehr, sehr großes Ding ist und ein Lebensstil ist. Und natürlich sitzen wir hier alle mit supervollen Leben und vielleicht sitzt du hier und wünschst dir genau das, aber fragst dich, wie soll das bitte in mein unglaubliches Leben reinpassen? Wie soll das möglich sein? Und deswegen die Frage, wie kann es gelingen? Wie kann es möglich sein? Und ich möchte dir eine Frage dazu mitgeben. Eine Frage, die vielleicht genau diesen Wunsch in dir auch anregen und fördern kann. Und wie das vielleicht auch konkret werden kann in der Praxis. Und das ist die Frage, welche Dinge mache ich sowieso und bin bereit, sie für andere zu öffnen? Welche Dinge mache ich sowieso und bin bereit, sie für andere zu öffnen? Du machst gerne Sport. Ist das schwer, das für andere zu öffnen oder nicht sogar noch schön, das mit ein paar Runden gemeinsam mit Leuten zu machen? Essen müssen wir alle irgendwie. Ist das nicht schön, diese Runden auch zu öffnen? UNO spielen mit den Kids. Wenn jemand vor der Tür steht, wieso diese Runde nicht öffnen? Ich bin an den Sensor gekommen. Wieso diese Runden nicht öffnen? Und es ist so, so cool zu sehen und es ist so, so ermutigend zu sehen, dass genau das ja nicht nur unser Wunsch ist, sondern dass das auch hier beim Mittendrin passiert und dass Leute und dass wir das erleben können. Und deswegen sind auch unsere Kleingruppen uns so wichtig als Format. Denn wenig Formate haben, glaube ich, so sehr die Möglichkeit, ein Miteinander zu formen. Ein Miteinander, das ein Einander im Blick hat und auch ein Füreinander. Und dann geht es nicht so sehr nur darum, einfach irgendwie Grillpartys oder Grillfeste und irgendwie Highlights in unserem Leben gemeinsam zu feiern. Das ist cool und das ist gut, aber das ist einfach. Highlights zusammen zu feiern ist einfach. Das ist kein Problem. Aber was ist, wenn ich weiß, hey, hier ist ein Miteinander entstanden oder hier ist ein Miteinander am Entstehen, vielleicht in deiner und meiner Kleingruppe, das nicht nur die Höhen meines Lebens mit mir feiert, sondern auch bereit ist, mich in den Tiefen zu unterstützen, wenn mir vielleicht gerade mal wieder die Kraft fehlt. Oder wenn mir vielleicht gerade mal wieder der Glaube fehlt und ich selbst gerade nur sehr, sehr schwer glauben kann. Zu wissen, hey, hier ist ein Miteinander und hier ist ein Füreinander, wo wir auch miteinander und füreinander glauben. Menschen miteinander in Verbindung bringen. Also, miteinander bei mittendrin sehnt sich danach, als einladende Gemeinschaft miteinander Menschen in Verbindung zu bringen. Wie kannst du und wie willst du das formen? Und wieso ist das nicht surreal? Wieso ist dieser Gedanke nicht surreal, sondern wie kann das halten, dass bei einem so unterschiedlich zusammengewürfelten Haufen an Leuten, die man sich ja auch nicht alle ausgesucht hat, wie kann und wie soll das gut gehen? Wieso ist das möglich? Ich glaube, weil es in unserem Miteinander als Kirche um etwas und um jemanden geht, der größer ist als ich. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Bilder aus Italien vor anderthalb Jahren erinnern könnt, zu Lockdown-Zeiten von Corona. Da haben sich die verschiedensten Leute zusammengefunden und sind auf ihren Balkon gegangen und haben zusammen musiziert und Musik gemacht und haben gemeinsam gesungen. Und das verbindende Element, was zusammengehalten hat, was die Menschen auf die Balkone und an ihre Instrumente gebracht hat, was Einheit geschaffen hat und miteinander gefördert hat, das war der gemeinsame Nenner einer Angst und Unsicherheit über die gegenwärtige Situation. Ein gemeinsamer Nenner, der für diesen einen Moment zusammengehalten hat und für Bilder und Videos gesorgt hat, die um die Welt gegangen sind. Ja. Aber kurze Zeit später war das, was so einst so zusammengehalten hat, das war weg. Und die Balkone sind wieder leer und Menschen zurück in ihren Häusern. Und miteinander bei mittendrin kann nur funktionieren und kann funktionieren, weil es um etwas geht, das größer und schöner ist als ich selbst. Mittendrin ist eine Gemeinschaft von Menschen, die wissen, dass sie zueinander gehören, weil sie am Entdecken und am Fragen sind Und weil sie wissen, dass es sich in Jesus um jemanden dreht, der größer und schöner ist als ich selbst. Das heißt, der gemeinsame Nenner, auf dem man steht, das, was zusammenhält, das wackelt nicht. Der gemeinsame Nenner, der ändert sich nicht. Und damit sind wir bei der zweiten Ebene. Miteinander, beim Mittendrin, verbindet nicht nur Menschen miteinander, sondern verbindet Menschen mit Gott. Das heißt, mittendrin gibt es nicht, weil ein paar Leute vor 4,5, fast 5 Jahren nicht wussten, was sie machen sollen und irgendwie halt dachten, ja, es ist schön, ein paar Leute zusammenzubringen. Sondern der Wunsch und die Idee war größer. Miteinander, bei mittendrin, verbindet Menschen mit Gott, weil wir gemeinsam einen Schritt auf diesen Jesus zumachen wollen. Egal, wo wir stehen, ob dein Schritt vielleicht ein vorsichtiges, kleines Nachfragen ist, ob dein Schritt vielleicht eine ganz, ganz große Skepsis ist, die da ist, herzlich willkommen. Oder ob du schon lange hier mit dabei bist. Wir wollen gemeinsam diesen Schritt gehen. Und wir sehnen uns danach, eine Einladung auszusprechen, die Perspektive eines guten Gottes auf eben dein und mein Leben zu entdecken und zu merken, hey, was ist, wenn das doch nicht so von gestern ist mit diesem Jesus, mit dieser Kirche? Was ist, wenn mich das doch in meiner Lebenswelt im 21. Jahrhundert hier in Cottbus doch mehr berührt, als ich bisher eigentlich immer angenommen habe? Und wisst ihr, was wir von der ersten Kirche in dieser Frage lernen können? Dieser Schritt, auch dieser Schritt geht nicht alleine. Denn diesen Text und diese erste Kirche durchzieht, dass sie Gott suchen in ihrem Alltag, dass sie Gott suchen in den verschiedensten Formen, dass sie sich ausstrecken nach dem, der größer ist und schöner ist als sie selbst und dass sie eben genau das nicht für sich alleine machen. Jesus kennenlernen, ihn lieben lernen, ging nie und wird nie nur alleine für mich zu Hause auf dem Sofa funktionieren. Christsein immer nur alleine für mich in meiner Kammer mit meinem Buch, meinem Podcast, meiner Predigt, die ich mir anhöre, soll so nicht sein. Und vor allem vor dem Hintergrund der Herausforderungen und Entwicklung, die wir vorhin gesehen haben, verlieren wir, glaube ich, genau vor allem dafür immer mehr auch den Blick. Dass wir einander brauchen, weil miteinander der gottgewollte Ort ist, wo Veränderung stattfindet. Und weil das genau der Ort ist, wo wir einen Schritt auf Jesus zumachen können. Und Gerald Hüther, das ist ein Hirnforscher, der hat dazu Folgendes gesagt, das Zitat seht ihr auch in euren Programmheften: Wir sind in viel stärkerem Maße, als wir das von uns selbst zuzugeben bereit sind, soziale Wesen, angewiesen auf andere und geformt durch andere. Leute, Veränderung und der nächste Schritt auf Jesus zu findet im Miteinander statt. Und es gehört dazu, dass das auch der Ort ist, wo Verletzungen stattfinden. Ja. Ja, das bleibt nicht aus. Aber das ist eben auch der Ort, wo Heilung stattfinden kann. Und das ist eine Perspektive, die diese erste Kirche auf ihre Art und Weise gelebt hat und vor der wir, glaube ich, eine ganz, ganz Menge lernen können für uns heute in Cottbus. So. Menschen miteinander in Verbindung bringen, Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Vielleicht klingt das auch erstmal ganz nett in deinen Ohren. Aber für mich bleibt manchmal auch diese Frage, wo hole ich den Blick für ein Füreinander und für meine Mitmenschen her, wenn sich in meinem Kopf gerade einfach nur alles um mich selber dreht? Wo hole ich den Mut her, eine Verletzlichkeit vielleicht auch zuzulassen, die mir eigentlich gut tut, aber ich nicht so richtig über meinen Schatten springen kann, um Vertrauen aufzubauen? Wo hole ich den Mut her, einen nächsten Schritt auf Jesus zuzumachen, wenn ich merke, dass das in meinem Umfeld vielleicht eher eine Verwunderung als eine Bewunderung ausruft? Wo finde ich die Kraft, die Ressource, den Mut, die Energie für miteinander, beim Mittendrin mit Leuten, die häufig so, so tief und zutiefst anders sind als ich selbst? Und lass uns dafür nochmal in den Text schauen, Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Was war ihr Fundament und was hat sie angetrieben, so zu leben? Das war nicht ihre reine Disziplin und das Gefühl von der Pflichterfüllung. Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das klingt alles andere als einfach nur nach irgendeiner freudlosen Pflicht. Beten, hören, was Gott zu sagen hat, Abendmahl. Ihre Verbindung mit Gott war der Schlüssel für ihre Verbindung miteinander. Und das war der Grund, warum sie das leben konnten, warum sie die Kraft, die Zeit, die Mühe auf sich genommen haben, um genauso zu leben. Das heißt, hier ist eine Kirche, die kommt aus einer Zeit und blickt zurück, wie sie erlebt hat, wie jemand mit viel, viel mehr Kraft, wie jemand mit viel, viel mehr Liebe, mit viel, viel mehr Ressourcen als sie selbst in ihre Nachbarschaft gezogen ist. Sie haben erlebt, wie jemand, den sie selbst vielleicht überhaupt gar nicht mochten, zu ihnen gekommen ist, ihnen nahe gekommen ist und alles mit ihnen geteilt hat. Wie jemand alle Ressourcen mit ihnen geteilt hat und wie dieser jemand am Ende sogar sein Leben für sie gegeben und mit ihnen geteilt hat. Und sie konnten den Preis für so ein Miteinander nur bezahlen, weil sie wussten und weil sie erlebt haben, jemand anders hat den Preis für ein Miteinander mit mir selbst in viel größerem Maße bezahlt. Jemand anders hat den Preis in viel größerem Maße für uns bezahlt. Jemand anders hat sein Leben auf eine viel größere Art und Weise mit uns geteilt, dass wir so beschenkt sind, dass wir es weitergeben können. Und deswegen konnten sie teilen, deswegen wollten sie miteinander sein, weil sie so überwältigt waren von diesem Jesus, der genau so gelebt hat, wollten sie gemeinsam einen Schritt auf ihn zu machen. Also wenn uns die Liebe, die Geduld und der Blick für den anderen fehlt, dann lasst uns nicht versuchen, uns einfach nur mehr anzustrengen. Nicht einfach nur mehr anstrengen zu lieben, sondern dann lasst uns zu diesem Mann am Kreuz schauen und zu erleben, wie dieser Jesus vom Kreuz mich selbst annimmt. Das gibt mir die Kraft, mein Gegenüber, vielleicht auch in seinem Zerbruch, nicht zu ignorieren. Dass wir in Jesus einen Gott haben, der mich mit all meinen Fehlern und Zerbruch angenommen hat, das macht mich offener und gibt mir die Kraft, für und mit anderen zu sein. Für ein Miteinander. Und das gibt uns auch die Kraft, in unserer DNA bei mittendrin eine einladende Gemeinschaft zu sein, die Menschen miteinander verbindet und die Menschen genau mit diesem Jesus selbst, mit Gott selbst verbinden möchte. Lass mich beten zum Abschluss. Ja, guter Gott, ich danke dir dafür, dass wir als Kirche ein Miteinander erleben dürfen. Und ich danke dir dafür, dass Kirche so, so häufig etwas ist, was nicht wir oder Kirche braucht nicht uns, sondern wir brauchen Kirche, wir brauchen dieses Miteinander. Und danke, dass das Miteinander, das möglich ist, weil du es gestiftet hast. Du hast es ins Leben gerufen und du hast es gewollt. Und ich bete, dass wir als Kirche eine einladende Gemeinschaft werden, mehr und mehr, die Menschen untereinander verbinden kann und die Menschen vor allem mit dir verbinden kann, der du so schön und so viel herrlicher bist als ich selbst. Und danke, dass da eine Entlastung drin zu finden ist. Hilf uns auch diesen Blick irgendwie, vielleicht wenn wir in diese nächste Woche gehen, dass der immer mal wieder aufploppt und hochkommt, dass du uns daran erinnerst, wo wir vielleicht auch genau so ein Miteinander mit selbst formen können, aber dass wir vielleicht auch gerade an einem Punkt sind, wo wir so ein Miteinander gerne genießen und aufnehmen können, um füreinander da zu sein. Amen.